Spurensuche. Der True Crime Podcast des Trierischen Volksfreunds. Willkommen zurück bei Spurensuche mit Johanna Heckelei und Alexander Wittlings. Terroranschläge sind eines der schwersten Verbrechen, die wir kennen. Bewaffnete Täter greifen dabei gezielt Menschen an, verüben Anschläge auf öffentliche Orte oder kritische Infrastruktur, oft mit Toten und Verletzten. Die Absicht hinter Gewalt ist Angst. Angst und Verunsicherung in der Bevölkerung und eine Erschütterung der demokratischen Ordnung.
Auch in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland gab es immer wieder Gruppen, die bereit waren, für ihre Ideologie Gewalt einzusetzen und zu Waffen zu greifen. Darunter sind einige, die sich als Reichsbürger bezeichnen. Sie erkennen den deutschen Staat nicht an und berufen sich auf ein angeblich fortbestehendes deutsches Reich.
Während der Corona-Pandemie haben sich auch in Rheinland-Pfalz solche Gruppen radikalisiert. Sie bewaffneten sich, sammelten Anhänger und planten konkrete Gewalttaten. In einem Fall ging es sogar um die Entführung des damaligen Bundesgesundheitsministers Karl Lauterbach.
Wie solche Gruppen entstehen, wann aus Ideologie reale Gewalt wird und wie Ermittler ihnen auf die Spur kommen konnten, darüber sprechen wir heute mit unserem Kollegen und Gerichtsreporter Rolf Seidewitz. Hallo.
Ich grüße euch.
Bevor wir in die beiden Fälle eintauchen, müssen wir vielleicht nochmal zusammenfassen. Was genau ist die Reichsbürgerszene und was glauben diese Menschen eigentlich?
Ja, du hast es ja eben selbst schon so ein bisschen angedeutet oder angesprochen, Johanna. Reichsbürger sind Anhänger einer Bewegung, die die Existenz oder Legitimität der Bundesrepublik Deutschland nicht anerkennen. Kern ihrer Überzeugung ist dabei die Behauptung, dass das Deutsche Reich weiter fortbesteht und zwar in den Grenzen von 1918 beziehungsweise 1937 und dass die heutige Bundesrepublik eben kein souveräner Staat ist, sondern eine Art Firma, Verwaltung oder ein Besatzungskonstrukt. Entsprechend erkennen Reichsbürger auch staatliche Institutionen, Gesetze, Gerichte und Behörden nicht an, was dazu führt, dass sie beispielsweise Steuern, Bußgelder oder Behördenbescheide ablehnen und an ihre Anhänger selbst gebastelte, in Anführungszeichen, Reichsdokumente verteilen bzw. herausgeben. Der Verfassungsschutz stuft die Reichsbürger und die Selbstverwalterszene deshalb auch als extremistisch ein. Und die Szene gilt als sicherheitsrelevant, weil eben ein Teil der Anhänger auch zu Gewalt bereit ist.
Ja, wenn man sich diese Szene anschaut, fällt auf, Reichsbürger tauchen häufig in Überschneidung mit anderen Gruppierungen auf, etwa der Corona-Protestszene oder im Zusammenhang mit Verschwörungsideologien oder Rechtsextremismus. Was verbindet diese Gruppen und wo gibt es da Unterschiede?
Ja, genau, das stimmt. Also typisch sind auch andere Verschwörungstheorien, die von den Reichsbürgern verbreitet werden und teilweise, du hast es angesprochen, Alex, die Nähe zum Rechtsextremismus. Das liegt unter anderem an den Überschneidungen bei den Grundüberzeugungen. Reichsbürger und Rechtsextreme teilen zentrale Denkmuster, beispielsweise Ablehnung der demokratischen Ordnung. Sie sagen, die Bundesrepublik sei nicht legitim. Das Verschwörungsdenken, über das ich eben gesprochen hatte, sie reden von geheimen Eliten, fremden Mächten oder von einem Marionettenstaat. Und eben, sie sind Anhänger eines autoritären Staatsbildes, also einem starken Staat statt einer pluralistischen Demokratie. Und ein Teil der Reichsbürger-Ideologie greift zudem auch auf klassische antisemitische Verschwörungsmythen zurück.
Heute reden wir über zwei Fälle. Kommen wir zuerst zu dem größeren Fall. Das war im Jahr 2022. Da werden 5 Mitglieder einer Chatgruppe mit dem Namen Vereinte Patrioten festgenommen. Ihnen wurde damals vorgeworfen, Anschläge und Entführungen geplant zu haben. Was war das für eine Gruppe und was hatte sie für ein Ziel?
Ja, die Vereinten Patrioten waren eine rechtsextremistische und verschwörungsideologische Gruppierung, die vor allem durch die Umsturzpläne und Terrorvorbereitungen bekannt wurde. Die Gruppe entstand aus dem Umfeld von Reichsbürgern und Querdenkern und auch von Corona-Leugnern und gemeinsamer Nenner war eben die Ablehnung des demokratischen Rechtsstaats, die Ablehnung der Bundesregierung und der bestehenden Verfassungsordnung. Laut den Ermittlungsbehörden planten sie einen gewaltsamen Umsturz und Ziel war es unter anderem durch Sabotage beispielsweise Stromausfälle, Chaos in Deutschland auszulösen. Geplant war ebenfalls, ihr habt es ganz am Anfang schon angesprochen, die Entführung des damaligen Bundesgesundheitsministers Karl Lauterbach. Dabei sollten die Bodyguards von Herrn Lauterbach getötet werden. Und eben Teile dieser Gruppierung verfügten auch über Waffen und Sprengstoff. Die wären also auch dazu in der Lage gewesen, dies in die Tat umzusetzen, diese Gewaltfantasien, die sie hegten. Die Gruppe wurde, du hast es eben angesprochen, 2022 durch eine groß angelegte Razzia zerschlagen. Dabei wurden mehrere Mitglieder festgenommen und später auch angeklagt, unter anderem wegen Bildung einer terroristischen Vereinigung, Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat und Verstößen gegen das Waffenrecht.
Und wie viele Leute haben da mitgemacht?
Ja, die Gruppierung war etwa 70 Mitglieder groß, die also jetzt die engere Gruppierung, die diesen gewaltsamen Umsturz der demokratischen Ordnung in Deutschland geplant haben soll. Das war keine harmlose Protestbewegung, hieß es von Seiten der Ermittler, sondern tatsächlich eine radikalisierte Untergrundgruppe, die bereit war, eben Gewalt einzusetzen, um die demokratische Ordnung in Deutschland zu beseitigen.
Alles begann mit einer ehemaligen Mainzer Lehrerin. Wer ist denn diese Frau und welche Rolle spielte sie innerhalb der Gruppe?
Die im Oktober 2023 festgenommene Frau ist eine ehemalige Lehrerin aus Rheinland-Pfalz, Elisabeth R. Sie war damals 75 Jahre alt, als sie festgenommen wurde und ja, galt als Anführerin der Entführergruppe. Sie hat auch durchaus Bezüge nach Trier, und zwar die landesweit zuständige Disziplinarkammer des Trierer Verwaltungsgerichts hatte der ehemaligen Beamtin einst das Ruhegeld aberkannt, weil sie sich im Ruhestand aktiv gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung betätigt hatte. Ja, ich habe es eben schon gesagt, sie war laut Bundesanwaltschaft den Anklägern also nach der ideologische Kopf der Gruppe und die treibende Kraft, auch um die Pläne möglichst bald in die Tat umzusetzen. Ihre Ideologie, so hat es die Bundesanwaltschaft auch gesagt, war eine Reichsbürgerideologie. Sie wollte also das Deutsche Reich auf Grundlage der Verfassung von 1871, dass es weiter besteht.
Und warum war die Frau gerade so überzeugend für die Anhänger?
Sie war ja laut Anklage die Vordenkerin der Gruppe Vereinte Patrioten. Im Gericht wurde dann von einem Gutachter gesagt, dass sie eigentlich nicht müde werde, immer wieder ihre Meinungen und deren Herleitungen vorzutragen. Sie hätte auch immer wieder den Versuch unternommen, andere Personen von ihrer Meinung zu überzeugen. Und das scheint ihr auch gelungen zu sein. Also sie war wohl eine sehr überzeugende Persönlichkeit. Sie war eine frühere Religionslehrerin, hatte zudem promoviert und habilitiert, hatte also durchaus was auf dem Kasten, wie man so schön sagt. Und sie scheint ja andere für ihre spinnernden Ideen auch begeistert zu haben, dass sie ihr anschließend dann auch gefolgt sind.
Und wie sollte dieser Umsturz genau aussehen? Also wie haben sich Ihre Gesinnungsgenossen das vorgestellt?
Ziel war ja, dass man in Deutschland bürgerkriegsähnliche Zustände herbeiführt, dass Chaos ausbricht und dass im Rahmen dessen dann die aktuelle Regierung durch eine neue ersetzt wird. Dazu hatte die Gruppierung einen dreistufigen Plan ausgearbeitet. Stufe 1 war, die Stromversorgung in Deutschland sollte zerstört werden. Ein großartiger Blackout, ein Stromausfall verursacht werden, ist natürlich jetzt vor dem Hintergrund der aktuellen linksextremistischen Anschläge in Berlin, hat das ja durchaus schon einen aktuellen Bezug, das Ganze. Die zweite Stufe, ich habe es eben angesprochen, war eben die Entführung des damaligen Bundesgesundheitsministers Karl Lauterbach. Er war für viele in der Szene so eine Symbolfigur der deutschen Corona-Politik, also eine Hassfigur auch, in die man die Ablehnungsgedanken dann reinprojizieren konnte. Die Leibwächter sollten notfalls getötet werden, heißt es, und das Ganze etwa bei einem Talkshow-Auftritt, also sollte Lauterbach dann entführt werden und die Leibwächter hätte man umgebracht. Die Stufe 3 dieses dreistufigen Plans war dann, dass man in Berlin öffentlichkeitswirksam eine neue konstituierende Versammlung abhalten wollte. Und dann sollte ein Schauspieler den Bundespräsidenten oder Bundeskanzler imitieren und live im Fernsehen verkünden, dass die Bundesregierung abgesetzt sei. Klingt ziemlich spinnernd, aber die Pläne waren doch recht konkret dieser Gruppierung.
Um sowas durchzuziehen, braucht man natürlich auch Waffen und wahrscheinlich auch Sprengstoff. Was hatten die Vereinten Patrioten denn schon gesammelt?
Genau, man hatte tatsächlich schon Waffen gesammelt. Bei einem der damals festgenommenen Bandenmitglieder wurden zwei vollautomatische Sturmgewehre des Typs AK-47 gefunden und daneben noch so vier kleinere Kurzwaffen der Marke Glock, dazu auch Munition. Daneben soll die Gruppierung auch versucht haben, Sprengstoff zu bekommen und damit etwa die Anschläge auf die Strominfrastruktur zu begehen. Ziel, das hatte ich eben bereits gesagt, war ja ein deutschlandweiter Stromausfall, mit dem der ganze Umsturz dann eingeleitet werden sollte.
Die Regierung auflösen und irgendwie andere Menschen einsetzen. Was genau gab es denn da für Pläne?
Es gab ja einmal diesen dreistufigen Plan, von dem ich eben gesprochen hatte. Und darüber hinaus hat sich die Gruppierung auch so ein paar Gedanken gemacht, wie es denn weitergehen könnte. Und da muss man sagen, auch teilweise war das ja wirklich zum Kopfschütteln. Und zwar sollte laut der Anklageschrift eben der russische Präsident Wladimir Putin um Anerkennung der von den Terroristen geplanten neuen Regierung gebeten werden. Als neues Staatsoberhaupt war übrigens ein Kreiser Neonazi vorgesehen, ein notorischer Holocaust-Leugner namens Rigolf Hennig. Dummerweise starb der allerdings schon während der Planung. Also dazu kam es dann aus zweierlei Gründen nicht. Zum einen war das neue Staatsoberhaupt tot, bevor er sein Amt antreten konnte, und die Gruppierung war gleichzeitig vorher auch gesprengt von der Bundesanwaltschaft.
Das klingt ja alles schon ziemlich irre. Wie kam die Polizei den Angeklagten denn auf die Schliche?
Ja, das Ganze flog im April 2022 auf. Und zwar hatte ein verdeckter Ermittler einem der Angeklagten die Waffen zum Kauf angeboten. Die waren also auf der Suche auch nach Waffen, sind da an einen verdeckten Ermittler geraten. Und so ist das Ganze dann aufgeflogen. Die Festnahme der angeklagten Frau war dann ein Jahr später, im Oktober 2023. Und bei den Durchsuchungen, die es in dem Rahmen gab, hat man dann Schusswaffen und Munition gefunden, aber auch Bargeld, Goldbarren, Silbermünzen und Devisen.
Der folgende Prozess dauerte dann auch ganze 2 Jahre. Warum dauerte das so lange?
Ja, es waren exakt 106 Verhandlungstage. Das ist natürlich bei so einem Prozess mit 5 Angeklagten, die es ja in diesem Fall waren, eine umfangreiche Beweisaufnahme, die da gemacht werden muss. Es gibt viele Zeugen, die gehört werden, Beweismittel, die dann gesichtet und gewichtet werden. Es sind tausende Dokumente, Ton- und Videoaufnahmen, die man sich anschaut oder anhört. Und wie gesagt, eben 5 Angeklagte, die alle dazu nochmal gehört werden. Das dauert einfach seine Zeit und das geht nicht von heute auf morgen. Aber 106 Tage ist natürlich tatsächlich eine ziemlich lange Verhandlungsdauer.
Wir haben ja eben gesagt, dass die Reichsbürger die Bundesrepublik Deutschland und deren Einrichtung gar nicht anerkennen. Wie kann man sich denn dann so einen Gerichtsprozess vorstellen? Wie lief das ab?
Ja, so ein bisschen symptomatisch vielleicht, wie die Hauptangeklagte, die mutmaßliche Rädelsführerin, sich im Gericht gegeben hat. Sie wirkte so ein bisschen gesundheitlich angeschlagen. Gut, sie war ja dann auch schon 76 Jahre alt. Aber trotzdem hat ihr Verteidiger zu keinem Zeitpunkt beantragt, die Verhandlung zu unterbrechen. Die Frau hatte auch gleich gesagt, von Mensch zu Mensch, da könne man sich gerne unterhalten. Was natürlich darauf hindeutete, dass sie das Gericht ja eigentlich nicht anerkennt, weil das ja auch Bestandteil laut ihrer Denke dieser nicht anerkannten Staatsform in Deutschland eben ist. Das war ihre Art, dem Gericht zu signalisieren, dass sie das Gericht nicht anerkennt.
Und wie lauteten dann die Urteile?
Ja, die Urteile nach diesen 106 Verhandlungstagen, es gab Haftstrafen von bis zu 8 Jahren. Die Frau ist damals zu der höchsten Haftstrafe verurteilt worden, der 5, die angeklagt waren. Und die Richterin Anne Kerber, die Senatsvorsitzende, die sagte zum Abschluss, wir gehen davon aus, dass sich die Angeklagten zusammengetan haben, um das System der Bundesrepublik Deutschland zu stürzen. Sie sah es also als erwiesen an, dass diese Gruppierung Vereinte Patrioten den Umsturz in Deutschland tatsächlich geplant hat.
Auch ein Mann aus dem Kreis Trier-Saarburg war dabei, also auf der Anklagebank, und der hatte den Decknamen Wildsau. Der war Teil der Gruppe. Was war denn seine Rolle bei den sogenannten Vereinten Patrioten?
Ja, tatsächlich war es ein Mann aus der Nähe von Hermeskeil, der bei den Umsturzplänen laut Anklage eine ganz entscheidende Rolle gespielt haben soll. Und zwar hatte der 52-jährige Hochspannungsleitungen ausgespäht, weil die Terroristen ja geplant hatten, diese Hochspannungsleitungen in die Luft zu jagen und einen Stromausfall in Deutschland herbeizuführen. Und damit sollte das Chaos ja dann seinen Lauf nehmen. Der Angeklagte hat dann im Prozess auch eingeräumt, dass er in Kontakt mit den Vereinten Patrioten stand und er sei in deren Chatgruppen und Messenger-Diensten aktiv gewesen. und habe eben dort unter dem Profil Wildsau einiges geschrieben, für das er sich heute schäme. Das sagt er, als er in seinem Prozess das Wort ergriff, und begründete das dann damit, dass in den 6 Monaten, die er in der U-Haft zuvor gesessen hatte, dass er da viel Zeit zum Nachdenken gehabt habe und dass ihm das alles sehr, sehr leid tue.
Er hat die Teilnahme also bereut. Wie ist er denn überhaupt in die Sache reingeraten? Hat er das irgendwie erklärt?
Ja, das hat er. Er ist reingeraten während der Corona-Pandemie, wie so manche, die sich dann eben radikalisiert haben, weil sie mit den Maßnahmen, die damals verhängt worden waren, nicht einverstanden waren. Der hat dann in Chatgruppen eben Mitstreiter im Kampf gegen Impfpflicht und Maskenpflicht gesucht und natürlich auch gefunden, die genau wie er gedacht haben, wir steuern da auf einen autoritären Staat zu, wenn wir uns jetzt nicht dagegen wehren. Er selbst sei Anfang 2022 dann in diese Gruppierung hineingeraten, hat er gesagt. Und damals habe ihn dann ein Mann aus Neustadt an der Weinstraße kontaktiert, ein gewisser Thomas O. Und den hat die Generalstaatsanwaltschaft auch für einen der Rädelsführer der Vereinten Patrioten gehalten.
Wie ging denn der Prozess für ihn aus?
Relativ klimpflich. Er bekam eine Freiheitsstrafe von 2 Jahren und 8 Monaten. Er hat ja damals auch schon eine ganze Zeit in U-Haft gesessen. Er dürfte also nach dem Prozess nicht mehr lange im Gefängnis gewesen sein. Die Richter sahen es damals als erwiesen an, dass er die terroristische Vereinigung Vereinte Patrioten bei den Umsturzplänen unterstützt hatte. Außerdem hätten er und seine Mitstreiter die Gruppe auch mit Anleitungen zur Herstellung von Sprengstoff unterstützt und eben durch das Auskundschaften von Strommasten.
So viel also zu den Vereinten Patrioten. Ein anderer Fall, in dem sich eine extremistische Gruppe aus der Region Trier bewaffnete, wurde vor wenigen Wochen endgültig abgeschlossen. 3 Männer von der Mosel hatten während der Corona-Pandemie eine Gruppe namens Paladin gegründet. Was wollten diese Männer?
Ja, sie hatten es auch auf den Staat und dessen Repräsentanten abgesehen, die unter dem Vorwand der Corona-Pandemie die Bürger angeblich gängelten, die angeblich Grundrechte abschafften und Polizei und Bundeswehr gegen die Bevölkerung in Stellung gebracht haben sollen. Der Hauptangeklagte, der kam aus dem Kreis Bernkastel-Wittlich, soll aus diesen Hirngespinsten heraus ein Widerstandsrecht abgeleitet haben, so hat es die Bundesanwaltschaft damals gesagt, Unterstützer angeworben und auch selbst Waffen gebaut haben. Dieser Mann von der Mosel, der wurde dann angeklagt wegen Bildung einer bewaffneten Gruppierung, Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung und Verstößen gegen das Waffengesetz. Der Hintergrund war, dass man in seinem Haus eine Art Waffenschmiede gefunden hatte. Der hatte also mit 3D-Druckern und Spezialmaschinen Waffen und Munition selbst hergestellt. Mit angeklagt waren damals übrigens 2 andere Männer, die ebenfalls aus dem Kreis Bernkastel-Wittlich stammten. Der eine war 57 und der andere 63 Jahre alt. Die saßen also zu dritt auf der Anklagebank in Koblenz.
Warum haben die sich denn überhaupt den Namen Paladin gegeben? Was hat es damit auf sich?
Paladine, das sind ja gemeinhin unerschrockene Helden, die das Böse bekämpfen. Vor diesem Hintergrund, so hat sich der Haupttäter ja gesehen, er kämpft gegen das Böse, also den Staat, so ist er wahrscheinlich auf diesen Namen gekommen. Der damals 39 Jahre alt war übrigens, als der im Jahr 2020 diese bewaffnete Gruppierung gegründet hat und dieser Gruppierung dann den Namen Paladine gegeben hat.
Was weiß man noch über den Hauptangeklagten?
Ja, der war für die Justiz damals kein Unbekannter. Der wurde einige Zeit vorher schon mal verurteilt, und zwar vom Wittlicher Schöffengericht, wegen Besitzes und Herstellens von Waffen. Damals bekam er eine knapp 2-jährige Gefängnisstrafe. Die ist noch zur Bewährung ausgesetzt worden. Also da hat er noch mal Glück gehabt, weil der Angeklagte, ein Physiotherapeut, sich bis dahin nichts hatte zu Schulden kommen lassen. Und er hat auch Besserung gelobt und das hat man ihm auch abgenommen. Er hat damals gesagt, dass er wieder Menschen heilen wolle und für deren Wohlbefinden sorgen wolle. Und irgendwas scheint ja dann aber doch dazwischen gekommen zu sein, sonst hätte er ja nicht die Gruppierung Paladine mit diesen Umsturzplänen anschließend gegründet.
Du warst ja beim Prozess dabei. Wie war es da?
Es war schon ein bisschen strange, muss man sagen, weil der Angeklagte sich aufgeführt hat wie ein ja, wie soll man es sagen, wie ein Berserker, hat also in einem durchgeredet, hat das Gericht beschimpft und die ganzen Bediensteten, die da rumrannten, beschimpft. Es war also, bis der Prozess beginnen konnte, hat es schon eine ganze Zeit lang gedauert. Und wenn ich mich recht entsinne, ist er auch im ersten Prozesstag dann nach anderthalb oder zwei Stunden aus dem Gerichtssaal geführt worden, weil das Gericht einfach nicht weiter verhandeln konnte. So sehr hat er die Verhandlung gestört. Man hat dann also zunächst ohne ihn weiter verhandelt. Das hat sich aber an den nächsten Prozesstagen dann doch gebessert. Da ist er auch mal eine Zeit lang ruhig geblieben.
Das klingt ja nicht so, als wäre das da alles flüssig verlaufen, aber es kam dann tatsächlich doch zu einem Urteil.
Ja, es kam zu einem Urteil und es lief auch relativ glimpflich ab. Der Hauptangeklagte, der ist später vom Landgericht Koblenz wegen Gründung einer kriminellen Vereinigung und Bildung einer bewaffneten Gruppe zu einer Gefängnisstrafe von 2 Jahren und 9 Monaten verurteilt worden. Und die beiden mitangeklagten Männer, sie stammten ebenfalls aus dem Kreis Bernkastel-Wittlich, kamen mit Bewährungsstrafen davon. Wenn man das Trio gesehen hat im Prozess, dann musste man schon ein bisschen mit dem Kopf schütteln, weil wie von diesen drei Herren so eine Mini-Revolution ausgehen wollte, das war den Prozessbeobachtern dann, naja, jedenfalls nicht so ganz klar, war mein Eindruck.
Ja, abgesehen von diesen beiden Fällen gibt es in Rheinland-Pfalz immer wieder Razzien in der Szene, bei denen Waffenlager selbsternannter Reichsbürger beschlagnahmt werden. Zu einem besonders drastischen Fund kam es zum Beispiel 2019 in Kordel in der Nähe von Trier. 824 Schusswaffen, darunter Revolver, Gewehre und Pistolen und über 8 Tonnen Sprengstoff hatte ein Reichsbürger dort gehortet. Der Besitzer war ein ehemaliger Waffenhändler und wurde 2025 wegen unerlaubten Waffenbesitzes zu 7 Monaten Haft auf Bewährung verurteilt. Rolf, weiß man ungefähr, wie viele solcher Gruppen oder Personen es in Rheinland-Pfalz noch geben könnte?
Ja, laut den zuletzt veröffentlichten Zahlen des Verfassungsschutzes in Rheinland-Pfalz gibt es also bei uns im Land etwa 1050 Reichsbürger und davon gelten 160 als gewaltbereit. Das sind also etwa 15%. Zuletzt wurde übrigens im vergangenen Jahr die Gruppierung Königreich Deutschland gesprengt, beziehungsweise gegen die wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und sie wurde auch verboten. 4 Rädelsführer der von dem Innenministerium verbotenen Gruppierung, die wurden damals festgenommen. Von denen war übrigens einer im Kreis Dürkheim, also in Rheinland-Pfalz, beheimatet. Insgesamt soll diese Gruppierung mindestens 1000, vielleicht sogar einige 1000 Anhänger haben. Man sieht also, die Reichsbürger sind nach wie vor auch in Rheinland-Pfalz aktiv.
Du beobachtest ja die Szene. Was meinst du, wie ernst ist die Gefahr, die von diesen Personen oder kleinen Gruppen ausgeht? Unterschätzen wir vielleicht manchmal solche Gruppen, weil die Vorstellungen teilweise absurd wirken?
Die Gefahr ist zumindest da. Ich habe es ja eben in Bezug auf das Beispiel Paladine genannt. Die machten auf mich eher einen bemitleidenswerten Eindruck als einen, vor dem man Angst haben würde. Aber ich glaube, man darf diese Gruppierungen nicht unterschätzen. Und die Anhänger oder viele Anhänger, die ich in Anführungszeichen kennengelernt habe oder beobachtet habe, auch in mehreren Prozessen. Es gab ja hier in der Region Trier auch einen Prozess gegen eine Kinderärztin, die ebenfalls Reichsbürgerin war und Verschwörungstheorien anhing. Die Leute sind sehr verblendet, sehr radikalisiert und auf keinen Fall, ist mein Eindruck jedenfalls, von ihren Meinungen abzubringen und bereit, dass diese Gedanken, die sie haben, auch teilweise ja, unter Gewaltanwendung in die Tat umzusetzen. Also das Problem ist durchaus virulent.
Rolf, danke dir für die Infos.
Gerne.
Mehr zu den Prozessen rund um Paladin, die Vereinten Patrioten oder den Waffenhändler aus Kordel findet ihr auf volksfreund.de/Spurensuche. Schreibt uns wie immer auch gerne an podcast@volksfreund.de. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Trierischer Volksfreund. Entdecken Sie unser komplettes Podcast-Angebot unter www.volksfreund.de. Verpassen Sie keine neue Folge und abonnieren Sie uns überall, wo es Podcasts gibt.